Herzlich willkommen beim Podcast Patient Deutschland, der regelmäßigen Visite in Deutschlands Digitallandschaft. Wo stehen wir aktuell? Wo wollen wir hin? Woran krankt es? Und was könnten wir erreichen, wenn wir uns endlich trauen, Innovation zuzulassen? Ganz besonders gilt das für den Healthcare-Bereich, der momentan seinen digitalen Frühling erlebt. Mein Name ist Carsten Glied. Wir arbeiten mit unseren Unternehmen daran, die Welt durch clevere Digitalisierung und nachhaltig entwickelte Software jeden Tag ein Stück besser zu machen. Und jetzt legen wir das Stethoskop an. Viel Spaß beim Reinhorchen in diese Folge. In dieser Folge von Patient Deutschland spreche ich mit Dr. Anne-Sophie Geier. Anne ist Geschäftsführerin des Spitzenverbandes Digitale Gesundheitsversorgung und sie ist deshalb eine wunderbare Gesprächspartnerin, so kurz nach dem Start einer neuen Bundesregierung. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig der politische Wille zu mehr E-Health war und ist, warum wir keine Zeit für Pausen, wie zum Beispiel beim E-Rezept, haben und wer im System das Tempo am ehesten hochhalten wird. Und nun legen wir das Stethoskop an. Viel Spaß bei dieser Folge von Patient Deutschland. Heute zu Gast bei mir im Podcast Anne-Sophie Geier, Geschäftsführerin des Spitzenverbandes Digitale Gesundheitsversorgung. Hallo Anne, herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Der Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung, wow, was für ein Titel und du bist da Geschäftsführerin. Sag uns doch erstmal, was hast du denn gemacht, bevor du diesen verantwortungsvollen Posten übernommen hast? Wo kommst du so her? Was hast du studiert? Wo warst du in der Zwischenzeit?
Also ich bin ja seit Oktober, kann man gar nicht mehr sagen letzten, sondern vorletzten Jahres, die Geschäftsführerin des SVDGV, so kürzen wir ihn ab, dann ist es, geht es leichter.
Viel besser, SVDGV, viel besser.
Genau, und ich bin eigentlich Apothekerin von Hause aus, habe vor sehr langer Zeit inzwischen Pharmazie studiert, mich aber auch immer für digitale Themen interessiert. Habe dann im Bereich der Pharmazie, gab es damals noch einen sehr jungen Wissenschaftszweig, die Pharmakoepidemiologie. Da geht es darum, dass in großen Datensätzen Effekte von Medikamenten untersucht werden. Das können Nebenwirkungen sein, das können aber auch natürlich positive Wirkungen sein, die man bislang noch gar nicht kennt von Substanzen. Ein unglaublich spannendes Forschungsfeld. Und habe da eben auch mitbekommen, was es heißt, eigentlich überhaupt Daten zu bekommen für die Forschung, aber auch welcher unglaubliche Mehrwert darin stecken kann, wenn man sie auch gut auswerten kann. Und bin dann kurz in die Beratung gegangen, wollte mich so ein bisschen breiter aufstellen, auch mal ein paar wirtschaftliche Themen kennenlernen, weil man ist ja als Pharmazeut sehr naturwissenschaftliches Studium, sehr, sehr fokussiert auf Chemie und Pharmakologie zum Beispiel. Bin danach in einen Bereich gegangen, der eigentlich auch sehr spannend ist. Da geht es um die Bewertung von neuen Arzneistoffen. Also das AMNOG kennen vielleicht einige auch vom Namen nach. Das ist ein Gesetz, was 2011 eingeführt wurde. Da geht es darum, dass wir bewerten, wie gut ist ein Medikament im Gegensatz zu dem, was wir schon haben. Sozusagen ein HTA-Prozess und da ist auch der Link zum DIGA-Bereich, den ich da natürlich ganz interessiert verfolgt habe, weil es meine Leidenschaften so ein bisschen zusammenbringt. Also HTA-Bereich, neue Innovationen in die Gesundheitsbranche zu bringen und eben evidenzbasiert, also mit einer Studiengrundlage. Und das ist eben ja auch die Grundlagen, die wir jetzt im Bereich der digitalen Gesundheitsanwendung haben. Und das sind eben Hersteller, die wir als Verband unter anderem vertreten. Da kann ich dann gleich noch ein bisschen mehr zu sagen, weil wir sind auch noch sehr viel breiter aufgestellt.
Und dann kam ein Anruf und hat gesagt, hier gibt's was mit digital, das musst du unbedingt machen. Oder wie bist du dann zu deinem jetzigen Job gekommen?
Das ist tatsächlich, ich habe gesehen, dass der Verband sich da fungiert und habe auch viel vorher mich wissenschaftlich damit auseinandergesetzt. Was heißt das eigentlich, wenn wir so einen neuen Prozess etablieren? Und das ist aus meiner Sicht unglaublich spannend. Hier kommen so viele verschiedene Strömungen eigentlich zusammen. Also die digitale Transformation des Gesundheitswesens, die ja schon seit ein paar Jahren im Gange ist, aber nie so den richtigen Schub bekommen hat. Und aus meiner Sicht mit den DiGA und eben auch den Erfahrungen, die die Menschen in der Pandemie gemacht haben, nämlich dass digitale Lösungen einen großen Mehrwert bieten können in der Gesundheitsversorgung. Diese verschiedenen Strömungen, die habe ich damals schon gesehen und gedacht, da muss ich ganz vorne mit dabei sein und mich auch dafür einsetzen, dass diese Innovationen eben auch mehr in der Versorgung verankert werden.
Also ohne DiGA gäbe es dich nicht beim Verband auf jeden Fall.
Das war zumindest der Aufhänger, ja. Aber inzwischen, genau, da werde ich, wenn wir vielleicht gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen, gibt so viele andere Themen auch, die in der Gesundheitsversorgung eben digital gelöst werden können und wo die Unternehmen in unserem Verband Lösungen gefunden haben und auf den Markt gebracht haben.
Dann erzähl mal ein bisschen. Also wir haben nicht genug Spitzenverbände in Berlin offensichtlich und deswegen gibt's seit 2 Jahren ist das dann noch einen, nämlich euch.
Ja, es gibt natürlich einige Verbände. Die Gründungsmitglieder, die diesen Verband gegründet haben, haben damals festgestellt, sie haben innovative Lösungen für den Markt. Eigentlich müsste es auch einen Zugang dafür geben, aber irgendwie stoßen sie an eine Glasdecke. Sie kommen mit ihren Produkten und Lösungen nicht so wirklich in der Versorgung an und es braucht einen Verband, der die Stimme dieser Unternehmen darstellt. Das war noch bevor das digitale Versorgungsgesetz, das ist ja sozusagen der, da sind eben die DiGA mit verankert worden. Das war, wie gesagt, davor. Und dann natürlich mit den digitalen Gesundheitsanwendungen kam dann auch ein erstes, wirklich ganz konkretes Angebot für Patienten in der Regelversorgung für jeden zugänglich in Deutschland auf den Markt. Und das ist natürlich super relevant, weil es davor quasi selektivvertragliche Möglichkeiten gab, aber nicht diesen Gesamtzugang für alle GKV-versicherten Patienten. Und wir sind im Verband inzwischen sehr viel breiter aufgestellt. Wir haben einen ganz großen Arbeitskreis im Bereich der Telemedizin. Es wird, glaube ich, eins der ganz großen Felder werden jetzt auch in der nächsten Legislaturperiode. Das haben ja auch die Regierungsparteien sich in ihren Koalitionsvertrag reingeschrieben, dass regelhaft telemedizinische Leistungen in die Versorgung kommen sollen. Daran arbeiten wir im Verband. Und das zweite große Feld sind Pflege, ist der Bereich digitale Pflege. Auch da gibt es ja jetzt einen fest verankerten, im Gesetz verankerten Anspruch auf digitale Pflegeanwendungen, die jetzt dann 2022 kommen werden. Wir haben den ganzen Bereich Prävention, unglaublich wichtig, früher anzusetzen als dann, wenn die Erkrankungen schon da sind. Das sind jetzt nun mal einige der Themenbereiche, um die wir uns kümmern im Verband.
Und jetzt beschreib das mal für so einen Techie, Außenstehenden. Was macht so ein Verband dann? Und gerade im Gesundheitswesen spricht er mit den einzelnen Politikern, mit dem Ministerium, also wie sieht deine tägliche Arbeit so aus?
Die ist sehr abwechslungsreich, das kann man gar nicht in einen Satz fassen. Also es geht natürlich immer darum zu schauen, wo gibt es quasi Themenfelder, wo wir Verbesserungsbedarf sehen in der Versorgung. Ich habe jetzt zum Beispiel den Bereich Telemedizin vorhin aufgegriffen. Da sehen wir einfach, dass die aktuellen Regelungen eigentlich nicht mehr zu dem passen, was wir in der Pandemiezeit erlebt haben, nämlich dass eine telemedizinische Betreuung von Patienten eben sehr gut möglich ist. Und die Regelungen, die wir haben dazu in Deutschland, stehen aber sind aus unserer Sicht nicht mehr so ganz passend zu der Zeit. Und da kommen noch viele andere Aspekte hinzu, nämlich auch die Frage, wie können wir unser System effizient gestalten und eben auch, und ich glaube, da muss sich jede Branche oder diese Frage muss sich jede Branche stellen, wie können wir den Klimaschutz quasi mitdenken. Und auch da haben wir Studienergebnisse, die zeigen, dass telemedizinische Ansätze CO2-Ausstöße reduzieren, ne? Weil das Gesundheitswesen ist zum Beispiel einer der größten Produzenten von CO2. Das denkt man vielleicht so auch gar nicht. Und ich glaube, dieses gesamte Paket, das muss man mitdenken und das machen wir dann zum Beispiel in einzelnen Arbeitsgruppen. wo wir die Themen beleuchten und dann selber schauen, wen können wir damit erreichen, mit wem müssen wir das Gespräch suchen. Und dann geben wir zum Beispiel Positionspapiere heraus, die kann man auf unserer Homepage einsehen. Wir machen aber noch viel mehr. Wir machen zum Beispiel auch Schulungen. Wir sind zwischen der größte Fortbilder im Bereich Digital Health, CME-zertifizierte Schulungen für Ärzte, zum Beispiel im Bereich DIGA für verschiedene Indikationen, aber auch im Bereich Telemedizin. Also es ist tatsächlich sehr breit gefächert. Man hat mit unglaublich vielen verschiedenen Menschen zu tun und es macht total viel Spaß.
Wenn du aufs deutsche Gesundheitswesen da guckst, also ich nehme das ja immer noch als sehr komplex wahr, auch wenn ich da schon länger über die digitale Schiene da jetzt reingucke, aber zum Beispiel für so ein Telemedizin-Thema, da gibt's ja einen gesetzgeberischen Aspekt, der irgendwo beim Gesundheitsministerium anfängt und dann im Parlament aufhört. Da gibt es Standesgesetzgebungen, die dann sogar teilweise in den Ländern liegen und so weiter. Also wie fängt man denn an, so einen Knoten aufzurollen? Was macht man da als erstes? Was macht man als letztes? Oder zückt man das gordische Schwert und teilt ihn durch?
Das ist eine sehr gute Frage und das hängt natürlich total stark von der Fragestellung ab. Es hilft sehr, sich mit den juristischen Grundlagen auszukennen, also überhaupt zu wissen, an welcher Stelle wird was im Gesetz verankert oder beziehungsweise nicht nur im Gesetz. Das Gesetz ist ja so die oberste Norm und dann wird es häufig konkretisiert im Rahmen einer Verordnung und dann gibt es zum Teil noch Richtlinien oder Leitfäden im Fall von DIGA, die dann nochmal konkreter sind. Und dann muss man erstmal schauen, natürlich, bei welchem Punkt sieht man Nachbesserungsbedarf und auf welcher Ebene müsste man das adressieren. Also man muss sich quasi juristisch gut auskennen. Und dazu, das hast du ja auch gerade gesagt, die Berufsordnungen, die gibt es dann natürlich auch noch. Und auch verschiedene andere, ne, zum Beispiel den gemeinsamen Bundesausschuss zu nennen, der ja auch Richtlinien rausgibt. Und das kann man gar nicht pauschal beantworten. Da muss man sich für jedes Themenfeld da genau informieren und für jeden Aspekt natürlich die richtige Lösung rausfinden.
Liegt da nicht einer der Hemmschuhe in Deutschland, dass im Grunde genommen man nicht nur nicht weiß, wie man sozusagen ein Thema setzt, sondern selbst wenn man ein Thema erfolgreich gesetzt hat und eine politische Mehrheit sagt, ja, das wollen wir so, wie das ja jetzt bei Telemedizin auch der Fall ist, dass im Grunde genommen keiner, wie viele Menschen gibt es in Deutschland, die dir wirklich exakt sagen können, an welchen Stellen du alles Dinge ändern musst, um Telemedizin zum Erfolg zu verhelfen? Also es ist ja brutal durch Jahrzehnte, Jahrhunderte Standesgesetzgebung und so weiter, oder? Dann auch föderalistisch und also ein Albtraum. Ich bewundere das.
Also es kommt auf, glaube ich, auf die Fragestellung auch da wieder an, wo quasi das Thema alles aufgenommen wurde, also oder wird, ja. Also manche Sachen sind natürlich irgendwie im Heilmittel- und Gewerbegesetz geregelt, die dann eben auch ärztliche Bereiche betreffen und andere sind dann wieder in anderen Gesetzesnormen. Also das ist, glaube ich, ein Stück weit normal, ne, dass man immer ein Regelungswerk hat, was auf verschiedenen Ebenen besteht. Ich glaube, das macht sogar Sinn. Wenn du mich fragst, wie viele Leute haben davon Ahnung, das sind natürlich nicht so viele. Und ich kenne mich dazu allerdings auch zu wenig in anderen Ländern aus, ob das nicht eigentlich ein normal gewachsenes System ist oder ob wir zu viele Regelungen haben. Also in der Tendenz, es ist auf jeden Fall komplex, ja. Das kann man, glaube ich, festhalten. Ja. Und es ändert sich auch nicht von heute auf morgen. Und umso wichtiger ist, dass man da beharrlich bleibt und auch immer wieder darauf hinweist, dass wir Veränderungen brauchen, weil wir können als System nicht stehen bleiben, wir können nicht nur verwalten, sondern wir müssen das, was für aus unserer Sicht für die Patienten gut ist, auch für die Leistungserbringer und fürs Gesamtsystem, das müssen wir vorantreiben.
Meine These dazu ist ja, man kann dem System da fast keinen Vorwurf machen, weil das ja jahrzehntelang seinen Daseinszweck darin hatte, Qualität, die gut war, hochzuhalten und nach Möglichkeit keine Ausnahmen, keine Fissematenten im medizinischen Bereich und so weiter, sondern die gute Qualität, die wir haben oder hatten oder weiß ich nicht, aufrechtzuerhalten. Und jetzt trifft ja so eine Veränderungswoge auf dieses System, dessen Zweck eigentlich Erhalt zu Recht aus meiner Sicht ist. So, wie nimmst du jetzt die Reaktion dieses Systems wahr? Also da ist ja sicherlich auch eine Menge passiert, aber wie würdest du es im Anfang des Jahres 2022 beurteilen?
Also das System ist natürlich, sind verschiedene Akteure, die in der Gesundheitsbranche unterwegs sind und die unterschiedliche Interessen natürlich vertreten. Wir haben ein System, was Innovation und Neuerung im Gesundheitssystem nicht umarmt. Ja, das ist jetzt noch euphemistisch formuliert, sondern was wo man wirklich mit einem längeren Atem versuchen muss, diese Neuerung ins System zu bringen. Und ich glaube aber, dass wir da an einer ganz wichtigen Stelle sind. Und da hoffe ich auch auf die Regierung, dass sie den Kurs, und das hat Herr Spahn als Minister in den letzten 4 Jahren wirklich gemacht, dass er gesagt hat, müssen sich da Dinge verändern und das auch eben gegen Widerstände durchgesetzt. Sowas braucht es. Es braucht natürlich aber auch den kritischen Diskurs. Danach war alles gut oder nicht. Aber das ist ja was so grundsätzlich, was man den Deutschen nachsagt, dass sie das zu wenig machen, also zu wenig sozusagen Dinge auch mal ausprobieren und in dem Fall natürlich evidenzbasiert, nicht einfach so, sondern schon mit gewissen Grundlagen und dann schauen, funktioniert das oder an welchen Stellen müssen wir nachsteuern. Dafür steht so ein bisschen auch das Digitalversorgungsgesetz, was Herr Spahn auf den Weg gebracht hat. Und ich glaube, dass es der richtige Weg ist fürs System bei Feldern, die zum Beispiel mit niedrigem Risiko sind. Also, und das sind zum Beispiel mit niedrigen Risikoklassen als Medizinprodukte. Und das tut dem System, glaube ich, sehr gut, wenn wir da Erfahrungen sammeln können und uns auch erlauben, dann auf dieser Basis eben Gesetze wieder neu anzupassen. Und das brauchen wir, glaube ich, in mehr Bereichen.
Ja, Jens Spahn, hast du ja gerade angedeutet, war ja bekannt dafür, dass er auch zumindest zu Beginn seiner Amtszeit wirklich sehr rigoros und ohne Rücksicht auf Verluste da ein paar Duftmarken gesetzt hat, ganz zu Anfang. Also die Gematik-Mehrheit übernommen vom Bund, dann die ersten Gesetzesvorhaben. Da hat er ja auch, glaube ich, keine Gefangenen gemacht. Und dann mal gucken, wie es gelaufen wäre, wenn Corona nicht als beherrschendes Thema gekommen wäre. Jetzt hast du ja gerade beschrieben, sowas braucht es immer mal und dann muss man gucken, wie gut das war. Was glaubst du, wird jetzt unter Karl Lauterbach passieren? Wird er sich überhaupt mit dem Thema beschäftigen oder macht er jetzt erstmal 2 Jahre Corona-Management und nichts mit digital? Und wenn er es doch macht, ist das jemand, der dann das wieder befriedet oder wird er eher oder sollte er eher noch mal ein bisschen mehr Gas geben, weil der Experimentierbogen noch gar nicht voll ausgeschöpft ist?
Also experimentieren ist so ein bisschen das falsche Wort, ne? Also auch im Liga-Bereich ist es ja so, dass zum Beispiel jede vorläufig gelistete Liga auch eine systematische Datenauswertung, also einen gewissen Evidenznachweis braucht. Und es manchmal in öffentlichen Debatten so klang, als wäre das würde das einfach so zugelassen und wir probieren da mal. Das ist ja.
Aber das Format DIGA ist ja ein großes Experiment gewesen, das ja inzwischen nachgeahmt wird von anderen Ländern. Also ich meine jetzt nicht die einzelne DIGA, aber sowas Innovatives wie die DIGA zu machen und sich weit aus dem Fenster zu lehnen, sowas hat doch noch nie einer gemacht, so nach dem Motto, ja, macht nichts, wir machen es trotzdem. Also wie siehst du da das die kommenden 2 Jahre?
Genau, also erstmal super, dass das, das ist ja wirklich, es gibt ja irgendwie diese eine Studie, gab es ja mal von der Bertelsmann-Stiftung, da war 2018 in Deutschland, glaube ich, zum vorletzter Platz bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen und jetzt sind wir im Bereich DIGA Vorreiter und das ist natürlich schon mal sehr beeindruckend. Also vielleicht zudem hat das funktioniert oder nicht. Ich glaube, wir können schon jetzt nach dieser kurzen Zeit sagen, ja, es ist was der Markt gebraucht hat und was unsere Versorgung braucht, neue Ansätze. Was Herr Lauterbach machen wird, ist natürlich an dieser Stelle noch ein bisschen spekulativ. Er hat jetzt gerade als absolutes Prioritätsthema die Pandemie, die 5. Welle. Ich glaube dennoch, dass wir so unglaubliche Herausforderungen haben im Gesundheitswesen, dass es nicht ohne neue Lösungen geben wird. Und digitale Produkte haben häufig Lösungen für die Probleme, die wir haben im System. Und Herr Lauterbach hat ja auch mehrfach vorher erwähnt, also Fachkräftemangel ist eins. Und da können digitale Lösungen eben auch einen effizienten Einsatz der Arbeitszeit der Fachkräfte ermöglichen, dass sie sich eben um das kümmern zeitlich, was eigentlich den Kern ihrer Arbeit ausmacht zum Beispiel. Gleichzeitig haben wir natürlich mit demografischem Wandel Riesenthemen in der Pflege. Auch da müssen neue Lösungsansätze her. Und wenn man mal schaut, wo sollen die herkommen, dann sehe ich auch da digitale Lösungen als einen zentralen Hebel. Dann eben, ich habe es schon erwähnt, Klimawandel, das wird aktuell jetzt noch nicht im Bereich der Gesundheitsbranche so diskutiert, aber ich glaube, das ist wirklich meine tiefe Überzeugung, das müssen wir in jeder Branche diskutieren. Und auch da hat diese Branche viele Ansätze, die dem Klima zuträglich sind und die man eben auch nachweisen kann. Und diese ganzen Themen, die beschäftigen natürlich auch Herrn Lauterbach schon seit Jahren. Da bin ich mir relativ sicher, dass er da alles, was eben dann auch gewisse Nachweise bringt, als Lösung mitdenken wird auf jeden Fall.
Wenn du Lösungen sagst, dann sind es ja die Lösungen eurer Mitglieder vor allen Dingen. Beschreib doch mal ein bisschen, wer ist bei euch Mitglied und was hat dich so besonders, vielleicht wo hast du gestaunt, dass es so eine Lösung gibt?
Ja, wir sind inzwischen über 160 Mitglieder, deswegen glaube ich, kann ich gar nicht so eine einzelne Lösung herausheben. Es ist eine unglaubliche Vielfalt in ganz unterschiedlichen Indikationen. Also das finde ich total spannend. Und vor allen Dingen auch, das haben wir kürzlich mal erfragt, woher diese Lösungen kommen. Also viele der Gründer kommen aus diesen Versorgungsbereichen und haben gesehen, dass es da große Lücken gibt und haben sich überlegt, was könnte ein Ansatz sein, wie man ihnen begegnet. Also ich glaube, es waren irgendwie 89% von denen, die wir befragt haben, es waren irgendwie nachher so an die 40 Unternehmen, die haben gesagt, wir kommen aus diesen Bereichen. Und ich habe es ja schon erwähnt, also wir haben viele im Bereich der Pflege, im Bereich der Prävention, auch das sehr spannend. Da haben wir nämlich auch einen neuen Weg, wie digitale Gesundheitsangebote nochmal in die Versorgung kommen, einen eigenen neuen Pfad über die zentrale Prüfstelle Prävention. Die DiGA natürlich, das füllt sich ja quasi jetzt wöchentlich, sind wir inzwischen bei 28 DiGA. Also ich kann jetzt keine einzelne Lösung herausziehen, wo ich sage so, wow, also das ist ja vor allen Dingen auch was in der kontinuierlichen Anwendung die Veränderung bringt. Also wir haben eine Chronifizierung von Erkrankungen, also da sind wir auch europaweit, habe ich neulich mal eine Zahl gesehen, waren wir mit vorne dabei von auch jungen Leuten mit chronischen Erkrankungen und gerade die profitieren davon, wenn sie mehr über ihre Erkrankung wissen, wenn sie selber auch Möglichkeiten bekommen, was dagegen zu tun. Und da setzen auch viele der Anbieter an. Also eine kontinuierliche Begleitung. Hm.
Ja, das mein Eindruck ist auch von vielen tollen Interviews, die ich geführt habe, dass natürlich im DiGA-Bereich schon das Education-Thema, also das Monitoring-Education-Thema schon sehr großen, was sehr Großes einnimmt. Jetzt hast du eben Telemedizin noch als weiteren Punkt außerhalb der DiGA gesagt. Das ist aber ja schon ein Bereich, also die beiden Bereiche, die sind, glaube ich, relativ klar umrissen. Ich frage mich halt immer auch noch, okay, was gibt's darüber hinaus? Also sind es bei euch vor allen Dingen Mitglieder, die in dem Bereich sind und sagen, okay, dafür brauchen wir bessere Rahmenbedingungen? Oder habt ihr auch, ich sag mal, noch krassere Innovationen in euren Reihen, wo du sagst, da ist dieses System überhaupt noch nicht drauf vorbereitet, aber es geht technisch und wir müssen mal ernsthaft diskutieren, ob es nicht auch vom rechtlichen Rahmen her geht.
Genau. Also das ist ja sowieso immer sehr spannend, dass natürlich, wenn man sich jetzt den deutschen Markt anguckt, gibt es eben nur ein paar, Wege, wie man überhaupt in die Erstattung kommen kann als digitale Lösung. Und natürlich ist es mit jedem das ist ja klar, als wirtschaftliches Unternehmen muss ich mir natürlich genau überlegen, wie kann ich denn meine Lösung in die Regelversorgung bringen oder eben für Selbstzahler ermöglichen. Und das ist ja natürlich in Deutschland aber auch gar nicht so einfach. Das weiß ja auch jeder, dass quasi der deutsche Markt und der deutsche Patient eigentlich nicht so sehr daran gewöhnt sind, für ihre Gesundheit Geld auszugeben, was in anderen Märkten ganz anders ist, genau, und in den USA. Und da müssen wir halt auch genau schauen, dass wir nicht, dass die Unternehmen nicht in die USA gehen, weil sie sagen, das ist ein Markt, wo ich überhaupt Vergütungsmöglichkeiten habe. Und da haben wir in Deutschland die Selektivvertragsmöglichkeit. Wir schauen aber schon, und das ist uns auch total wichtig, welche Ansätze gibt es, die aktuell noch gar nicht beachtet sind. Also ich glaube, es gibt einige auch hybride Ansätze, wo man menschliche ärztliche Leistungen mit digitalen Leistungen verknüpft. Und da gibt es zum Beispiel noch keinen Vergütungsweg in dem Feld. Der andere Bereich ist künstliche Intelligenz. Ich glaube, auch da müssen wir schauen, ob wir da nicht eigene Wege für schaffen, eigene Zulassungswege, weil das ist natürlich auch ein Thema. Eine KI verändert sich ständig weiter und unsere aktuellen Evidenzgrundlagen sind darauf ausgerichtet, ich habe einen fixen Zeitpunkt und da mache ich eine Studie und dann sehe ich, ob sie einen Nutzen bringt oder nicht, die Anwendung. Und bei einer künstlichen Intelligenz, die sich immer weiterentwickelt, funktioniert das System natürlich so nicht. Also wir denken schon in verschiedene Richtungen weiter und haben natürlich eigene Arbeitsgruppen auch für diese Themen, in denen wir das diskutieren.
Sind eure Mitglieder vor allen Dingen junge Unternehmen oder gibt es auch durchaus etablierte Hersteller, die sagen, in dem Feld sind wir auch aktiv und brauchen auch die Unterstützung des Spitzenverbandes?
Ja, also wir sind sehr, sehr gemischt in unserer Mitgliedschaft. Wir haben viele junge Unternehmen, wir haben aber auch etablierte Unternehmen, zum Beispiel Pharmaunternehmen, MedTech-Unternehmen. Also wir sind da nicht eine Unternehmensgröße fokussiert, sondern uns vereint der Wille, innovative, qualitativ hochwertige Angebote, Gesundheitsangebote auf den Markt zu bringen und uns eben auch für die Etablierung einzusetzen.
Und ich habe mit teilweise ja auch mit Gründern, in anderen Ländern gegründet haben, dann nach Deutschland kommen. Ist bei euch auch so, dass ihr viel Mitglieder habt, die vielleicht auch in entweder aus dem ausländischen Markt stammen oder auch im ausländischen Markt unterwegs sind? Also haben die so ein bisschen trotzdem den Zug nach Deutschland, weil das eben so ein Riesenmarkt ist?
Ja, also wir haben eins vereinzelt Unternehmen, die auch nicht in Deutschland ihren Firmensitz haben. Das ist jetzt aber nicht, also wirklich bislang eine kleine Anzahl. Super spannend wird es natürlich, wenn, also Macron hat ja angekündigt, das DIGA-Konzept zu übernehmen und sind ja auch einige andere Länder interessiert, wenn man wirklich so einen europäischen Binnenmarkt mit unseren Datenschutzstandards für digitale Therapien bekommt. Und ich glaube, dann wird es auch nochmal eine ganz andere Skalierungsmöglichkeit, sowohl für deutsche Unternehmen als auch für europäische Unternehmen und auch als Unternehmen aus dem Ausland, wobei man natürlich sagen muss, die Datenschutzvorgaben sind schon so, dass amerikanische Provider es relativ schwer haben und das ist dann vielleicht für amerikanische Anbieter dann ein großer Aufwand, das Produkt komplett umzubauen. Aber das wird man sehen, also die Vorgaben, die genauen, die wir dann bekommen werden, wenn es eine europäische Lösung auch gibt.
Jetzt hast du ja einen ziemlich breiten Erfahrungsschatz. Also zum einen, du kommst selber aus der Pharmazie, du hast im GKV-Spitzenverband gearbeitet. Du hast eben nochmal gesagt, ja, ihr macht als Verband auch Fortbildung für Ärztinnen und Ärzte. Wenn du jetzt so auf die nächsten 5 Jahre guckst, was glaubst du, welcher Bereich kann am meisten noch dazu beitragen, dass E-Health zum Erfolg wird? Also die Politik, die einzelnen Säulen der Spitzenverbände, die Ärzte selber. Wo liegt eigentlich der größte Hebel für den Erfolg von E-Health?
Ich glaube, es kann nur ein Zusammenspiel sein. Es muss auf jeden Fall politisch gewollt sein. Es muss gewollt sein, dass wir auch eine digitale Versorgung in Deutschland ausbauen, natürlich im Zusammenspiel mit allen Angeboten, die wir bislang haben. Also ich glaube, das ist extrem wichtig, aber Gesetze alleine nützen nichts, wenn sie nicht umgesetzt werden und gelebt werden. Und da ist natürlich die Versorgung stark gefragt. Und ich hoffe sehr, dass auch verschiedene Ärzteverbände sind ja auch an dem Thema total dran, dass sie aber auch ihre Vision entwerfen, wie sie eigentlich die Digitalisierung mit einbinden wollen. Das ist, glaube ich, extrem wichtig, weil es aus meiner Sicht auch viele Vorteile bringen wird für Ärzte, die aktuell, also meine Schwester ist auch Ärztin, wenn ich mit ihr spreche, dann hört man halt schon, der Aufwand an bürokratischen Themen ist extrem hoch. Viele gehen raus aus der Versorgung zum Beispiel, weil sie da überhaupt keine Lust mehr zu haben. Und da können neue Ansätze auch neue Lösungen bringen. Man muss sich halt nur überlegen, wie wollen wir das denn als System? Und da müssen natürlich auch die Ärzteverbände erstmal grundsätzlich bejahen, dass sie den Weg gehen wollen und dann sich auch gemeinsam mit anderen überlegen, wie soll die Versorgung aussehen, wie soll der Arztbesuch der Zukunft aussehen. Und es soll ja auch, die Koalitionäre haben sich ja auch in den Vertrag, Koalitionsvertrag reingeschrieben, dass es ein Leitbild geben soll oder ein, ja, es wird nochmal über Leitplanken vielleicht nachdenken. Und ich glaube, das würde uns vielleicht eine gute Richtschnur geben für die nächsten Jahre. Ne? Also, und dazu kann zum Beispiel auch gehören, dass man sagt, jeder Patient soll nur einmal seine Daten eingeben müssen. Also nicht wie jetzt, ne, wo ich jedes Mal wieder beim Arzt sitze und irgendwie wieder alles neu ausfülle, sondern sage, okay, das muss so geregelt sein, einmal die Daten eingeben und dann sind sie natürlich in den geschützten Systemen für immer vermerkt und ich habe eben weniger Aufwände.
Wie zuversichtlich bist du denn? Die EPA ist ja gerade in so einer Minimalversion gestartet, das E-Rezept jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben. Läuft es eigentlich gerade gut oder nicht so gut?
Also grundsätzlich, glaube ich, müssen wir schon schauen, dass wir die Timelines einhalten. Also der Gesetzgeber hat ja für diverse Bereiche, also auch im Giga-Bereich, zum Beispiel E-Rezept, sich klare Timelines gesetzt. Und da müssen wir in Deutschland den Anspruch haben, dass wir die umsetzen. Und ich halte auch nicht so viel davon zu sagen, jetzt machen wir erstmal ein Jahr Pause und gucken erstmal, wie alles gelaufen ist, sondern die Zeit haben wir nicht. Ne? Also wir müssen die Erprobungsphasen alle parallel mitlaufen lassen müssen starten mit den Themen. Also ich glaube, ich mache mir jetzt noch nicht super große Sorgen, dass wir da irgendwie total an Tempo verlieren. Aber, und das ist auch immer unser Appell an alle, wir haben einfach die Zeit nicht dafür bei den Aufgaben, die da warten in der Gesundheitsversorgung. Und es kann natürlich auch ein Stück weit manchmal eine Generationsfrage sein, dass da die Prioritäten vielleicht anders gesetzt werden. Aber deswegen gibt es uns ja, dass wir da eben auch den Druck hochhalten für die eben neue Ansätze in die Versorgung bringen.
Ja, ist eine spannende Zeit für euch, glaube ich, mit einem komplett neuer Koalition, neuer Regierungsverantwortung, wahrscheinlich Chancen und auch Risiken. Ich glaube, an der Stelle können wir beiden nur sagen, wir sind am Anfang vom Jahr 2022. Wird sich jetzt beweisen, ob das Thema die gleiche Fahrt beibehält, ne? Oder ob es langsamer oder noch ein Stückchen schneller wird. Hast du eine Prognose? Wird's langsamer, wird's schneller? Was sagt dein Bauch?
Ich glaube, wir werden es beibehalten. Also dafür werden wir unter anderem sorgen, dafür werden auch die Patienten sorgen, die das auch nachfragen. Ja, also die fragen sich auch, warum muss ich jetzt hier 3 Stunden im Wartezimmer sitzen? Es könnte doch vielleicht auch irgendwie anders gehen. Und ich glaube, da wird einfach viel passieren. Ne? Und mir ist, oder uns auch im Verband ist wichtig, dass wir das halt mit unseren Standards machen, ne? Weil wir haben in Europa eben sehr hohe Datenschutzstandards im Liga-Bereich noch mal mehr als die Datenschutzgrundverordnung in der Verordnung und dass die Menschen auch das Vertrauen darin haben, dass sie diese Anwendung nutzen können, ihre Daten sicher sind und das ist uns allen wichtig im Verband und genau, also ich würde sagen, wir halten das Tempo bei, dass wir noch schneller werden. Wäre schön, aber ich glaube, man muss da auch realistisch bleiben.
Dann viel Erfolg dabei. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Dankeschön.